Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von den Fernsehballett Ultras, weil deren Mitgliedschaften machen überhaupt erst möglich, dass es uns immer noch gibt. Ultras sind also richtige Helden und richtige Helden bekommen natürlich extra Content und Mitbestimmungsrecht am Podcast und dann noch die ganze Folge als Video, denn sie retten den Podcast. Also sagen jetzt bitte alle, yay Ultras!
Yay Ultras!
So, und jetzt geht's weiter mit einer ziemlich sicher sehr guten neuen Folge.
Hast du noch abgeraucht?
Ich habe noch abgeraucht, aber ich rauche gleich wieder an. I don't care.
Aus dem Mundwinkel raus. Das war so ein bisschen so. Ja.
Ah, ja, wieso? Aber warum? Profi halt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache das automatisch, weil ich dir nicht ins Gesicht pusten wollte. Weiß ja keiner, dass wir nicht wirklich gegenüber sitzen.
Nee, du bist ein bisschen krank und deswegen bist du zu Hause geblieben.
Ja, es war eine Mischung. Du musstest zum Arzt und wolltest eine Stunde später aufzeichnen und ich dachte, oh, aber ich habe Bauchschmerzen und will zu Hause und jetzt haben wir genau das gemacht. Stunde später, du warst beim Arzt, ich habe Bauchschmerzen. Das klingt falsch, ich hätte zum Arzt gehen sollen.
Jetzt, wo du es so formulierst. Aber wäre das praktisch, wenn ich für Leute zum Arzt gehen könnte? Ich könnte mich bezahlen lassen und sagen, ja, aber mir passt es heute wirklich schlecht. Stefan, kannst du nicht für mich zum Arzt gehen?
Aber so bist du nicht. Du hast es, zum Arzt zu gehen. Dir müsste man wirklich Millionen bezahlen, dass du diesen Job machen würdest.
Nee, so schlimm ist es gar nicht. Ich mag es ungerne, aber hassen ist jetzt ein zu großes Wort.
Aber wie wäre der Deal? Du würdest dann zum Arzt gehen und sagen, die Sarah, die hat schlimme Bauchschmerzen. Etwa zwischen Brust und Bauchnabel tut es weh. Es sind keine Unterleibsschmerzen. Es ist nicht die Menopause, hattest du ja eben schon, bevor wir angefangen haben, vermutet. Und dann, wenn die abtasten wollen, würden sie quasi bei dir abtasten, weil wir so nah sind, dass du meine Schmerzen spürst? Oder wie würde das ablaufen?
Ich sag mal ja.
Okay, fair enough.
Kann es sein, dass ich das mit der Menopause anders gesagt habe, als du es gerade wieder gegeben hast?
Ja, sehr gut. Okay. Kann sehr gut sein. Okay. Ja. Weißt du noch, wie du es gesagt hast?
Ja.
Wie denn?
Dass es womöglich die Menopause ist.
Hä, was doch genau, was ich gesagt habe.
Nee, du hast gesagt, dass sie es nicht ist.
Ach so, ne, das kann ich jetzt schon beantworten. Ich denke nicht, dass es die Menopause ist, wenn man Magenschmerzen hat.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
So, wir sind Sarah Kuttner und
Stefan Niggemeier.
Und zusammen sind wir das kleine Fernsehballett. Wir sprechen jede Woche über 2 Sendungen, wobei wir sprechen frei verfügbar über 2 Sendungen. Eigentlich sprechen wir über 3 Sendungen. Die 3. Sendung findet im Darkroom in unserem Mitglieder-Ultra-Bereich statt. Und dahin werden jetzt auch die hausmeisterlichen Privatnews verlegt, haben wir beschlossen. Weil wenn es irgendwo hingehört, dann zu den zahlenden Ultras. Deswegen werden wir über deine krasse Diagnose vom Arzt in der Paywall, hinter der Paywall sprechen, stimmt's? Weil das ist, was die Leute wollen. Das sind die Momente.
Genau, die Leute sollen ihre Gesundheitskarten schon mal rausholen.
Ja.
Das wird dann automatisch eingescannt.
Stefan tastet ab. der Darkroom wird immer darker, habe ich das Gefühl.
Ja.
Wir müssen noch sagen, worüber wir sprechen, ganz genau. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen ist unser neues Motto.
Und ich mache mal eine Triggerwarnung. Der Lennart, der unsere Videos ja zusammenschneidet, oder nee, es war der Billy, der unsere Videos zusammenschneidet. Der fragte letztens, weil wir hatten so einen Ausschnitt, da ging es auch um Krebs. Und er fragte, ob er am Anfang von diesem Ding eine Triggerwarnung Krebs machen sollte. Und ich dachte so, wir haben es am Ende, da haben wir den Ausschnitt entkrebst. Aber wir können jetzt auch schon mal, also ja,
Achtung,
wir haben...
Achtung, Krebs, ich bin ja nicht so richtig Fan
von Triggerwarnungen. Ich weiß, aber man kann es ja einfach schon mal ohne, wir lassen das Wort Triggerwarnung weg und sagen einfach, heute geht es bestimmt auch um Krebs.
Ja, kann sehr gut sein, dass es heute um Krebs geht.
Wir reden nämlich über Dying for Sex und über Terra X, Wettlauf um die Welt.
Genau.
Und im Darkroom macht Sarah eine Hausaufgabe.
Nämlich Waldis irgendwas. Wie heißt das überhaupt? Waldis Welt. Ach so, na gut, das war einfach. Eine Trödler-Sendung, die Hausaufgabe wohl, kann ich jetzt schon mal verraten, wurde von Maike Katharina vergeben, die super niedlich schrieb, was für ein Luxus. Als Ultra darf man sich Hausaufgaben aussuchen. Wie süß das ist, dass sie das als Luxus begreift.
Es ist
ein
Luxus.
Und soll sie auch. Ja, denn was immer wir im Mitgliederbereich besprechen, wird von den Mitgliedern bestimmt.
Es ist auch eine verantwortungsvolle Aufgabe, das werden wir vermutlich auch gleich rausfinden. Kann das sein, dass meine Kappe, die ich heute aufhabe, exakt die gleiche Farbe hat wie der Hintergrund? Ich denke die ganze Zeit schon so,
wie dein
ist mein Kopf weg? Wie der Hintergrund hinter
mir? Ah
ja, das
ist so Betoncamouflage.
Ja.
Ja, es sieht aus, als hättest du eine obere Kopfhälfte missing.
Ja.
Und als würden deine Kopfhörer sehr weit oben sitzen. Ja. Auch das können übrigens nur Mitglieder sehen. Nicht, dass das beabsichtigt war als Werbung, aber wer im Mitgliederbereich diesen Podcast quasi finanziert, denn das machen Mitglieder und wir brauchen auch noch welche, um weiter am Start zu bleiben, die kriegen auch eine Videofolge. Also wir zeichnen ab jetzt immer auf, wir können gucken, wie niedlich wir aussehen.
Es gibt auch einen Anrufbeantworter, aber wir fangen jetzt einfach mal an mit den Fernsehsendungen, oder?
Nein, Anrufbeantworter kommt immer ganz am Anfang. Nein, das hatte ich vergessen. Ja, ja, das kann man tun. Hau raus, komm, hau raus. Ich höre den nicht, Stefan, aber du kannst mir danach erzählen, was ungefähr passiert ist.
Oh, warte.
nur ganz grob.
Sekunde.
Ah, ja.
Ich mag, wie lange du gewartet hast.
Hallo, hier ist Julia Katharina und ich wollte euch im Hinblick auf Stefans Namibia-Reise an eure frühere Idee eines Diag-Show-Podcasts erinnern. Die hattet ihr zum Beispiel nach Stefans Argentinien-Reise. Und jetzt würde sich das ja noch mehr lohnen, denn wir Ultras können euch ja sowieso sehen. Und so ein Podcast mit Bildern, die ihr besprecht, wäre doch eine fabelhafte Idee für den Darkroom und ein guter Grund für alle, die noch kein Ultras sind, jetzt endlich Ultras zu werden.
Ja, manche sagen so, manche so, stimmt's?
Also, ich sag so.
Ja, I guess you say so. Andererseits, ich bezahle auch nicht für den Podcast. Wenn das, ich meine, das ist ja auch so niedlich, ne, dass Leute, die in einem super privaten, bezahlten Podcast sind, ne, in einem Darkroom, dass die sagen, ich wette, wir werden noch mehr, wenn hier jemand einen Dia-Vortrag macht.
Nicht jemand, ja, ich.
Ja, 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 jeden gegen sein was, King.
Gegen wir was stößt du da machen. Eigentlich? Darf ich mal kurz mit mir fragen, gegen was du die ganze Zeit stößt? Hast du da
vielleicht
Ukulelen
gegen mein
vor
Mikrofon?
Dir liegen? Okay,
nein.
Ich dachte gegen Ukulelen, weil ich habe doch eine Ukulele hier.
Okay. Du, also vielleicht stößt du gegen die Siehst du, wie eng wir verbunden sind? Nicht nur, dass du meine Bauchschmerzen theoretisch einem Arzt beschreiben könntest, sondern du spürst die Ukulele. Nee.
Ich glaube, wir überlegen das mal. Ich finde das eine schöne Idee und ich bringe ja sehr, sehr tolle Fotos immer mit aus dem Urlaub. Und also das muss ja
es
jetzt nicht...
Ziemlich, es wäre schon ganz schön niedlich, ehrlich gesagt. Denkst
ja
du
nicht,
kannst das dann so einblenden?
Na klar. Logisch. Und es muss ja nicht so lang werden. Also ich sag jetzt mal 90 Minuten oder so. Also
ja.
Viel mehr wird's nicht.
Ja, also, dann lass uns grob bei anderthalb Stunden
ich
bleiben,
weil meistens,
das ist ja nun schon.
Meistens
ja.
Bei solchen Urlauben dann nicht mehr als 2000 Fotos zu machen und die dann in einem aufwendigen Prozess auf 1400 zu reduzieren, die ich dann Leuten zeige.
Also ich, okay, wenn das ist, was die Leute im Mitgliederbereich wollen, dann das hier ist ja jetzt noch eine, wir machen noch eine Folge und dann haben wir eine Woche frei und dann sind wir wieder da und dann käme irgendwie zeitnah dein Dia-Vortrag.
Bis dahin überlege ich mir was. Ich kann ja zwischendurch, wobei, vielleicht schicke ich dir dann keine Fotos. Mal gucken. Aber ich finde
das. Nein, bitte nicht. Ich möchte dann live überrascht werden. Ich habe das Gefühl, wir haben uns ein Ei gelegt, was den Darkroom angeht. Ich habe das Gefühl, es wird zu intim langsam.
Hallo, hier ist Jenny Katharina. Ich bin auch für einen Darkroom-Anrufbeantworter. Finde ich großartig. Und hoffe, dass auch noch ganz viele in den Darkroom kommen. Denn nur im Darkroom gibt es den wirklich heißen Show.
Und ist das was wir ausklammern sollten und ganz am Anfang von dem Darkroom legen sollten? Nur am Darkroom gibt es den ganz heißen Scheiß.
Ja klar, also noch ans Ende, des, also bevor man reingeht.
Irgendwo, vielleicht einfach nur, oder du machst es auf eine deiner Tasten, dass man immer zwischendurch randomly sagen könnte, denn nur im Darkroom, weil es scheint mir ein guter O-Ton zu sein.
Ja, absolut.
Ja, also Anrufbeantworter im Darkroom hatten wir uns ja überlegt, macht Sinn für, wenn wir Fernsehballett und Chill machen, wenn wir alle zusammen gemeinsam Fernsehen, dann sollten wir das machen. Sonst kommt's, finde ich, es wird dann ein bisschen durcheinander. Der Anrufbeantworter darf sonst, finde ich, schon für alle da sein.
Wir sind auch fast durch.
Hallo, hier ist Katharina. Ich wollte Sarah warnen, denn meine Hunde haben sich 2 Monate lang gejuckt, bevor ich den ersten Floh gefunden habe. Und so ein Second Floh Spot On und dieses gelbe Flea Floh Spray hat alles innerhalb einer fucking Woche gefixt. Und seitdem schlagen meine Hunde weniger an, sind verträglicher mit anderen Hunden und spielen wieder viel mehr. Ja, Leben
ja.
Muss schon geil sein.
Also der Fairness halber muss man sagen, ich glaube, dass Penny keine Flöhe hat, aber wir waren auch mit unserem eigenen Spot-On, was kein Spot-On, sondern ein Eat in the Mouth, sagt man ja, ist, seitdem geht's auch wieder gut. Also wir waren einfach ein bisschen spät dran und ich glaube, hier ist halt auch Gras, Milbe und alles killert und juckt. Mein Hund ist wieder entspannter, aber huch, aber danke für die Warnung. Ich hatte einmal Flöhe und das ist echt so krass zum Kotzen, weil du ja nichts... Nee, naja, im Grunde schon, der Spenzi damals hatte die mitgebracht aus so einem Brandenburg-Urlaub, wo er in dem Körbchen von einer verflohten Katze geschlafen hat und dann hatten wir die alle in der Wohnung und das Problem ist ja nicht nur das Tier, sondern eigentlich musst du die gesamte Wohnung waschen und mit so einer Rauchbombe ausräuchern. Alles Sachen, die nicht so gut gehen auf 130 Quadratmeter. Deswegen ist das wirklich mein absoluter Endgegner, so ein Floh. Und dann können die in den Ritzen überleben. Und wenn man die nicht im richtigen Monatszyklus erwischt, was weiß ich, Flöhe sind echt die Hölle.
Also auch wenn man so große Wohnsituationen hat. Also inzwischen lebt ihr ja nicht mehr so beengt auf 130 Quadratmeter. Aber
ich glaube, wir haben immer noch 130 Quadratmeter drinnen, nur halt nicht draußen.
Nein,
ja, nicht. Aber gute Warnung, yay.
Ja, es gab auch noch, das habe ich jetzt nicht reingenommen, weil ich weiß nicht, wie sehr wir jetzt hier auch so Medikamente empfehlen dürfen. Es gab eine Katharina, die für den Teich-Danny für seine Migräne ein Mittel empfohlen hat zur Vorbeugung. Was so ein Pen ist, und ich nenne jetzt den Namen nicht, weil das finde ich jetzt doch, aber ich sag dir das gerne privat und dann kannst du das dem Teich-Danny sagen.
Dennis. Ich könnte mir vorstellen, ich meine, der leidet so sehr, ich wette, der hat schon alles durch. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie jemand mit Kopfschmerzen Aspirin vorschlagen. Vielleicht aber auch nicht. Ich werde es mir gerne merken und mal weitergeben. Es wäre natürlich toll, wenn wir damit das Leben von Dennis retten, ne?
Ja.
Das wäre schon geil, ja, es wäre super. Ja, aber finde ich gut, dass du hier keine Medikamente, man weiß ja nicht, Opium und so, weißt du, in der Krise sollte man keine Medikamente.
Nicht in der Krise, nicht.
Nicht in der Krise. So. Ey, lass uns direkt über Fernsehen sprechen,
die erwachsenen Leute. Unmittelbar reden wir über Dying for Sex.
Dying for Sex direkt. Fass du mal zusammen, bitte.
Dying for Sex ist eine achteilige Serie, ich möchte sagen Dramedy. Auf Netflix.
Mehr Drama als die, finde ich.
Auf Netflix über Molly. Molly hat Krebs und hatte schon mal Brustkrebs und nach einer erfolgreichen Behandlung ist der mit Macht wieder da und es ist relativ klar, dass sie nicht mehr sehr lange vermutlich zu leben haben wird. Und sie entschließt sich, also sie stellt fest, dass sie irgendwie in ihrem ganzen Leben noch nicht mit jemandem anders einen Orgasmus hatte. Und dass das jetzt doch mal dann eine gute Gelegenheit wäre, das zu ändern. Trennt sich, ich glaube, das spoilert man nicht, weil das geht im Grunde in der ersten Folge gleich los, von ihrem Ehemann, mit dem sie irgendwie lange zusammen ist und nicht so richtig aufregend. Dazu kommt auch, dass irgendeins dieser Medikamente, was sie dann nimmt, also auch dafür sorgt, dass ihre Libido irgendwie stärker wird. Jedenfalls begibt sie sich dann auf so eine Erkundungsreise, jetzt doch mal rauszufinden, ob da nicht doch noch was geht mit dem Sex.
Und sie, nachdem sie sich von ihrem Mann trennt, zieht sie zu ihrer besten Freundin, weil sie braucht jemanden, mit dem sie zusammen sterben kann. Und das kann ihr Mann jetzt leider nicht mehr sein. Und das gibt auch nochmal so ein Drama.
Genau, das ist Niki. Das schon relevant. Die ganze Geschichte beruht auf einer wahren Geschichte. Molly hatte auch, die hat irgendwie einen Blog geschrieben, die hat einen Podcast gemacht, auch mit dieser Niki. Diese Niki ist auch real, die lebt auch noch. Die Molly ist tatsächlich,
okay.
Also die echte Molly ist tatsächlich dann nach, ich glaube, 4 oder 5 Jahren nach dieser Diagnose gestorben. Und es ist, also es ist jetzt wohl nicht so ganz 1:1, aber es beruht sehr auf ihrem Leben. Und diese Niki, also deswegen habe ich das gesagt, ist auch irgendwie Executive Producerin oder sowas. Die echte Niki war mitbeteiligt an dieser Produktion dieser Serie, wo sie dann auch in so einer fiktiven Form vorkommt. Ja, wie hat's dir denn gefallen? Ach so, also, ein Satz noch.
Man will vielleicht noch sagen, ja.
Ein Satz noch. Christian, unser Mitarbeiter, der sonst auch gerne für uns Sendungen guckt, ob wir die gucken wollen, hat extrem euphorisch auf dem Anrufbeantworter gesagt, dass wir das unbedingt gucken müssen.
Also es ist, ich finde es schon sehr, sehr gut und auch sehr krebslastig. Das fand ich selber zwischendurch ein bisschen bedrückend, ehrlich gesagt. Zumal wir neulich ja erst Apple Cider Vinegar, gut, da hatten, so ist gerade ein bisschen unser Thema augenscheinlich. Ich finde, wir müssen noch sagen, wer da alles mitspielt, weil die Hälfte von denen super cool ist. Ja. Also erstens wird Molly gespielt von
Michelle Williams.
Michelle Williams, die ja so krass ist. Ich finde die ganz, also ich finde die sowieso im Leben toll, aber ich finde die auch in der Serie toll, weil die so einen ganz merkwürdigen Blick hat die ganze Zeit. Und es ist nicht so einfach zu sagen, dass es ein trauriger Blick ist, sondern die sieht auf eine niedliche Art verloren aus. Irgendwie hat die diesen einen Blick für diese Serie, der so ganz krass ihrer ist. Und der ist eben nicht so schlicht im Sinne von, oh, bald werde ich sterben oder so, sondern die sitzt irgendwie wie so ein Mäuschen in ihrem eigenen Leben, bis sie anfängt, da so ein bisschen das zu übernehmen. Dann ist Jenny Slate, spielt Niki, die ist auch aus dem SNL-Umfeld und leider eine Blake Lively-Befürworterin. Die hatten auch Stress gemacht am Set von Baldoni, just saying. Ich finde es...
Einer der Duplass-Brüder spielt den Ehemann?
Ja, der spielt den Ehemann, der Vogel-Duplass-Bruder. Ich mag den anderen lieber, aber der spielt da jetzt auch nicht so viel mit. Da war ich ein bisschen kurz traurig, weil ich dachte, yay, Duplass-Brüder sind immer gut. Und jetzt ist der gar nicht, spielt der gar nicht so viel mit. Es ist auch so ein New York-Ding, ne? Es ist sehr so Indie, New York, ein bisschen vom Geschmack her auch wie, ach, wie hieß die eine Sache, die wir so mochten, mit der Familie, ja, mit der kleinen Frau, die better, quadratische, so ein bisschen.
Better Things.
Better Things. Mhm. Oh, geil, dass du sofort wusstest, was ich meine. Ja. Dann liege ich ja halbwegs richtig. Ja, ich hab das auch gedacht. Ne? Mhm. Okay, so ein bisschen von der Geschwindigkeit, weil manchmal ist passiert lange nicht nichts, aber du weißt schon, was ich meine. Es ist nicht so erzählt, dass man denkt, boom, jetzt das.
Man wird auch so reingeworfen in die Geschichte. Also es nimmt, ja, also es ist gar nicht besonders verwirrend, aber es ist jetzt auch nicht so ein klassischer langsamer Aufbau, sondern man ist relativ schnell mittendrin in dem Gewusel.
Es ist eigentlich richtig cool. Es ist wirklich das, was ich gerne mag und so weiter und so fort. Aber eben, also zwei Sachen stressen mich ein bisschen. Leider sind das die Hauptthemen der Serie. zum einen stresst mich tatsächlich der Krebs, einfach weil ich ja auch ein bisschen hypochondrisch bin und man mir alle zwei Minuten sagen muss, dass ich keinen Krebs habe, wenn mein Fingernagel ein bisschen komisch wächst oder so. War mir also ganz bisschen zu drückend und halte ich fest, es ist mir auch ein bisschen zu viel Sex, aber da fühle ich mich ein bisschen spießig, weil das ist schon toll. Es ist toller Sex und es ist toll, wie zu sehen, wie die sich entdeckt. Und da geht es eben jetzt auch nicht um klassischen Sex, sondern um Kinks und um Beherrschen und beherrscht werden. Und es ist richtig cool und richtig offen und hart divers, aber es ist mir einfach zu viel Sex. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ich glaube, weil ich natürlich auch alles mit Christoph gucke. Und ich finde, ich weiß nicht, ob ich damit ein Tabu ausspreche, aber ich finde, mit wem auch immer zusammen etwas gucken, wo es lange um Sex geht, sorgt für so eine weirde Stimmung. Weil man entweder denkt, wow, das macht coole Sachen mit mir, let's do it. Oder man denkt, wow, das sollte coole Sachen mit mir machen, I should do it, aber eigentlich will ich das jetzt gucken. Und so ist es ein bisschen, finde ich, selbst wenn es mit dem eigenen Sexualpartner ist, ein bisschen so, als wenn man es mit seinen Eltern guckt. In diesen richtigen Sexmomenten sind beide sehr so, vielleicht machen wir noch einen Witz, ich gehe kurz Hände waschen. Dafür schäme ich mich ein bisschen, weil ich Sex gut finde und damit kein Problem habe.
Du musst dich ja jetzt nicht für deine Scham schämen, das ist total albern.
Doch, ich finde ein bisschen, weil ich finde das ein bisschen spießig. Es ist nämlich wie ein richtig cooler Porno eigentlich, aber vielleicht ist das Problem. Ich arbeite gerade, ich möchte gerade keinen wirklich coolen Porno sehen.
Also, sag du mal. Ich weiß, was du meinst, aber ich möchte jetzt nochmal ein kurzes Plädoyer gegen das Shame-Shaming. Also niemand muss sich schämen, aber wenn man sich schämt, muss man sich dafür nicht schämen. Das ist mir jetzt wichtig, diese Botschaft einmal an die Menschen
da draußen. Ist komisch. Ich dachte, es reicht schon so reflektiert zu sein, dass man sieht, man schämt sich und es auch benennen kann. Und dann, ich meine, doppelter Boden, sich für Scham zu schämen, ja, finde ich schon sportlich gar nicht so schlecht. Ja. Naja, du weißt, was ich meine. Ich bin auf jeden Fall so ein bisschen überfordert von der Quantität.
Ich fand das auch erstaunlich gut bis zu einem bestimmten Punkt. Ich war erstmal verblüfft. Auf verschiedenen Ebenen ist das sehr gut. Es ist zum Beispiel auf dieser Ebene gut, dass es gar nicht dieses Platt hat, wenn man so diese Geschichte erzählt, da stirbt eine Frau und jetzt denkt sie, jetzt will ich nochmal allen Sex mitnehmen, den ich kriegen kann. Das klingt wahnsinnig platt. Es ist überhaupt nicht platt.
Es geht auch um sexuellen Missbrauch, komplett vergessen. Das ist so tief, weil das ist auch ein Teil ihrer Sexualität, ein Erfolg der Sexualität.
Das wird am Anfang wahnsinnig beiläufig erzählt. Ich weiß gar nicht, nehme ich mal an. Ich habe so 3,5 Folgen geguckt, ich weiß nicht, ob das später nochmal eine größere Rolle spielt.
Ja.
Ich finde, dass das, und vielleicht liegt es einfach daran, dass es autobiografisch ist, ich finde es überhaupt nicht frivol auf dieser Ebene im Sinne von, jetzt nutzen wir mal die Gelegenheit und erkunden die Frau, jetzt nimmt die nochmal alles mit. Dafür, dass mir diese ganze Welt fremd ist, dieses New Yorker Leben, die Frau, die meisten sexuellen Dinge, die da erkunden, das Thema Brot, nichts dazu habe ich Anknüpfungspunkte. Dafür bin ich erstaunlich schnell drin und interessiert und mag das und gucke mir das gerne an. Es sind so Leute, auch die, vor allem diese Nikki, ihre beste Freundin, ist so ein bisschen auch Comic Relief, es ist eine wahnsinnig tolle Figur, und die und in dem Zusammenspiel schaffen die das, dass das Leute sind, die sind für mich nicht, ich kenne die nicht, die sind auch für mich nur zum Teil berechenbar, wie die sich verhalten, und trotzdem finde ich die echt und interessiere mich für die, und es ist auf so eine Art gleichzeitig irgendwie exzentrisch oder besonders und trotzdem relatable. Auf eine Art einfach als Zuschauer, obwohl ich mit nichts von dem, was die da erleben, eigentlich in meinem Leben zu tun habe. Das finde ich, ist ein Kunststück, das hinzukriegen. Das schaffen die echt gut.
Ja, zumal gerade, also gut, wie viel 3,5 Folgen hast du gesehen? Ich habe, glaube ich, sogar 6 gesehen oder so. Also es wird immer alles noch schlimmer und deeper. Das ist ganz cool, ehrlich gesagt. Weil eben auch dieses, klar kannst du mit mir zusammen sterben, ich bin deine beste Freundin, wie schwer kann es schon sein? Wir machen uns einfach eine coole Zeit, weil es geht auch wie bei Apple Cider Vinegar auch ein bisschen darum, was sind die Bedürfnisse von Menschen, die jemanden kennen, der stirbt und wie der die übernehmen, diese, ihr Ehemann, weshalb sie sich auch trennt, ist ja auch, auch so ein bisschen, hey, und du musst zu festen Zeiten schlafen gehen und dann machen wir das mit dem Essen. Also im Grunde die letzten Jahre, die sie hat, komplett vergefängnissen, um möglichst noch ein paar Wochen rauszuschlagen. Das ist ja immer so ein bisschen das Ding von Angehörigen. Ja. Und auch die beste Freundin, anders, die lässt sie einfach komplett ihr Ding machen und Sexualität ausleben und die quatschen darüber, ist ganz toll, aber auch für die ist das halt, die wird, je weiter die Sendung vorangeht, mehr da reingezogen und vernachlässigt immer mehr ihr Leben und scheißt aber drauf, weil sie ist, also das ist auf sehr vielen Ebenen dann sehr dramatisch, immer weniger witzig, sehr deep. Der sexuelle Missbrauch wird sehr wohl nochmal benannt, weil das eine ganz schön krasse Nummer war und so. Also das ist schon, ich finde es super geil, glaube ich.
Ich finde, also auf der Ebene von dieser Niki, die wirklich eine ganz tolle Rolle ist, merkt man auch, wie ernst die diese Figuren nehmen. Die am Anfang ist die so der totale Gegenpol zu ihrem langweiligen Ehemann, der sagt, du musst jetzt das machen. Und Niki ist halt so Schauspielerin und so, ja, das klappt schon, wir machen das irgendwie. Und schon relativ schnell merkst du, das reicht halt nicht zu denken, ich mach das irgendwie und ich kontrolliere dich nicht, ich bin auch deine beste Freundin.
Ich bin die Lustige.
Ja, ich bin die Lustige, ich bin ein bisschen chaotisch, aber was soll schon passieren? Ein paar Dinge können dann passieren. Und das wird alles irgendwie ernst genommen, aber auf so eine Art, also in den ersten 3,5 Folgen finde ich es genau angemessen deep und dramatisch.
Es wird krasser. Es wird wirklich krasser im Sinne von deeper, was der Sache aber immer noch, also macht die Sache immer noch besser, finde ich.
Und es ist wahnsinnig lustig und es ist so originell lustig, weil, also, nach dieser Diagnose geht sie dann erstmal auf die ganzen Apps und ist dann total begeistert, weil sie die ganzen Penisbilder von den Männern kriegt.
Ja, sie kriegt lauter Dickpics, genau.
Und gibt so richtig damit an. Oder sie gehen zusammen auf irgendeine Party und sie fragt dann Niki, do I look like I have cancer? Und sie sagt, no, you look like you have chlamydia. Du siehst aus, als hättest du chlamydia, heißen die auf Deutsch. Ne? Es hat so eine Witzigkeit über irgendwie unangemessene Themen, die aber gleichzeitig auf eine Art wieder verankert ist in was Ernsthaft, in einem ernsthaften Konflikt, in einer echten Beschreibung von Menschen. Das finde ich alles super. Ich war dann irgendwann aber doch raus. Ich habe gedacht, ich gucke die vierte Folge noch. Und dann habe ich gemerkt, so sehr interessiert es mich dann doch nicht. Die vierte Folge ist dann die, wo sie auf irgendwie so eine Party gehen und wo sie so eine lesbische, was ist die denn, Domina? Ist, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck.
Ja.
Und dann besucht sie die irgendwie noch und dann wird das alles so erkundet. Da dachte ich so, ja, ach, vielleicht muss ich es doch nicht weitergucken.
Ah, aber das ist interessant, weil es passiert noch eine Menge von dem richtig deepen Kram eher danach. Das ist quasi eher so der Anfang. Ich würde fast empfehlen, es weiter zu gucken. Andererseits habe ich es dann nur bis Folge 6 geschafft und hatte da dann irgendwann das Gefühl, oh, ich glaube, ich bin jetzt durch. Ich hatte noch die schweren Sachen mitgenommen, hatte jetzt auch nicht so viel Zeit, weil wir ja gerade auch viel aufzeichnen, zweimal die Woche, wie damals, als Corona war.
Das geht auch eigentlich nicht. Wie haben wir das damals gemacht?
Das wollte ich gestern auch kurz mal fragen. Haben wir nur eine Sendung geguckt oder was? Haben wir nur 30 Minuten gesendet?
Also das müsste mal jemand nachrecherchieren. Könnt ihr uns mal auf den Anrufbeantworter sprechen, wie wir das damals gemacht haben?
Ja, wie haben wir das gemacht? Wobei ich weiß, dass Leute richtig dankbar waren dafür. Das war cool. Ja. Die haben sich richtig darüber gefreut. Das war wahrscheinlich der Wind beneath our wings. Ja, nach 6 Folgen hatte ich auch das Gefühl, so, ich wäre jetzt erstmal durch. Andererseits, es ist toll und vielleicht sollte ich noch zu Ende gucken, weil ich wüsste tatsächlich auch irgendwie gerne, wie es ausgeht.
Es ist auch schön, dass man das alles erzählen kann und in so einem Massenmedium von Netflix mit so Themen, die halt dann doch irgendwie nicht so mainstreamig sind und aber irgendwie auch wichtig und dadurch auch interessant. Und es hat noch eine tolle Nebenrolle, David, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Rasche geschrieben.
Ah, von Sledgehammer.
Ja.
Die ganze Zeit denke ich kenne ihn. Der hat das runde Gesicht mit den blonden Augen. Wie googelt man das jetzt?
Blonde dann ist Augen?
Relativ, blonde Haare, blaue Augen. Okay. So. Ich meine noch zu Christoph, ey, irgend so ein 80er-Jahre-Cop-Ding ist das. Sag mir, nicht TJ Hooker.
Das habe ich geliebt. Das kam irgendwie mittags auf RTL. Ich habe das mittags auf RTL geguckt.
Sledgehammer oder TJ Hooker?
Nee, Sledgehammer.
Ah. Was war der denn? War der ein Cop?
Ja. Und der sagte am Ende immer, vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Und dann erschießt er irgendwie versehentlich den Zeugen oder irgendwie.
Ach, war sieht das so was Albernes?
Ja, das war super albern.
Ach so.
Das waren so Krimis, aber es war super albern.
Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber ich bin auch ein Mädchen. Ich habe das nicht.
Ist das noch ein Fall für kleines Fernsehballett und Chill? Ich habe aber was anderes auf dem Zettel, aber vielleicht. Der hat jedenfalls eine tolle Comic Relief Rolle als Arzt.
Ist ja zuständiger Onkologe quasi. Ja?
Der zuständige Onkologe, der ein bisschen hadert mit seiner Rolle und noch mehr hadern seine Patientinnen, glaube ich, mit ihm.
Ja.
Es ist was Besonderes. Ich mag's. Wie gesagt, es hat mich schon viel mehr interessiert, als ich dachte, aber ich glaube, es hat mich dann auch jetzt nur für 3,5 Folgen wirklich interessiert.
Und dann hattest du wahrscheinlich gar nicht so viel Sex zu sehen, ne? Was macht denn das mit dir? So Heterosex? So viel Heterosex?
Das ist okay. Also aber da war bis dahin war schon ein bisschen Sex, also diese.
Du solltest noch weiter gucken oder vielleicht eben nicht. Also irgendwann entdeckt die ja, wie es geht und was sie braucht und traut sich dann auch mal Sachen zu sagen und so. Es ist schon sportlich.
Ja. Ich kann jetzt gar nichts zu sagen. Aber ich meine, das ist schon okay. Also ich finde, solange wir Heterosexuelle ihre Sexualität nicht ins Gesicht reiben.
Na, ich fand es ganz schön ins Gesicht gerieben, aber ich habe ja ein heterosexuelles Gesicht, da ist vielleicht nicht so schlimm. Gut, wir würden es auf jeden Fall empfehlen. Ne? Ich fand es schon richtig gut.
Ja.
Dying for Sex auf Disney Plus, hatten wir das überhaupt schon gesagt? Das war gar nicht auf Netflix.
Oh, ich habe Netflix gesagt. Disney Plus. Das ist noch weirder.
Haben die nicht manchmal so HBO-Sachen? Nee, wer hatte, aber nicht, dass das HBO wäre, aber die haben doch manchmal coole Sachen.
Im Original ist das FX und da habe ich bei Wikipedia gelesen, dass wohl auch die Fernsehleute zwischendurch gesagt haben, können wir ein bisschen weniger Nacktszenen machen?
Ja, sag ich ja. Ja, Nacktszenen sind nicht das Problem, sondern auch, was da gemacht wurde. Boah, da gibt's so eine, ach, jetzt kann ich das alles nicht verraten. Dann gibt's noch eine tolle, oder soll ich doch verraten?
Kann ich dir nicht sagen.
Weil du es lieben würdest, muss ich es dir jetzt verraten. Okay. Leute, die auf gar keinen Fall gespoilert werden sollen, wollen, können ja 30 Sekunden, ja oder das. Irgendwann geht sie in dieses Domina-Ding ein und hat dann so einen Hund. Also einen Mann, warst du soweit schon?
Nee, das habe ich bei Wikipedia dann gelesen.
Es ist super niedlich und der kommt, als sie dann irgendwann zur Chemo muss, kommt, sind dann nur beschissene Menschen mit ihr, die sie nicht leiden kann, die dauernd sagen, was sie essen soll und Grünkohl und so. Und dann ruft sie den Hund an und dann kommt der Hund und der wusste bis dahin noch nicht, dass sie Krebs hat und dann ist der ihr Tier dann kuscheln die zusammen beim Chemo machen. Das ist super süß.
Das ist schon der zweite Hund in dieser Staffel. Wir hatten schon einen Späti.
Exakt! Natürlich! Aber der hat sogar ein Geschirr. Wenn sie rausgehen, hat er ein richtiges Geschirr und drinnen hat er nur ein Halsband. Oh, das ist super niedlich.
Ich mochte übrigens auch, sie hat relativ am Anfang so Sex mit so einem Model über irgendeine, wie heißt denn das dann, Sex-Porno, ich guck dir zu und zahle dafür, dass...
Ja, so er wichst und sie guckst zu, das ist irgendwie ihr
so.
Ding. Ne?
Genau,
ja.
Aber die meiste Zeit sieht man dann die beiden schon in so einem Gespräch und so, und wie ist es dann mit deiner Mutter, wie war das dann? Und seid ihr oft nach Hause? Sie war da sofort in so einem Therapiemodus, was dann nicht verhindert hat, dass es hinterher noch ganz... Also das hat viele, es ist wirklich überraschend.
Ja, es hat schöne Ideen, genau, und überraschend. Man hat tatsächlich nicht das Gefühl zu wissen, ja klar, jetzt passiert das.
Genau, das ist schon sehr schön.
Also Disney Plus, Dying for Sex.
Jo.
Jetzt die Zertitek. Die ARD hat sich ja wohlwollend geäußert, weil ich beim letzten Mal beschlossen habe, dass die ARD-Mediathek ARD-Thek heißt, richtig?
Ja,
und Zertitek macht dann nur Sinn.
Irgendwo, ich weiß nicht mehr, bei Insta oder TikTok haben die geschrieben, sie merken sich das mal.
Ja, richtig, ja. Ich nehme an, dass sie das jetzt auch ändern werden auf der offiziellen Seite, genau. Richtig?
Ja, soll ich da mal nachfragen, wie lange das noch dauert?
Wäre schon schön, wenn du mal nachfragen würdest. Das ist ja im Grunde ein Gentleman's Agreement gewesen, was wir da gehabt haben mit denen, dass die sagen, ja, it's approved. Also wir haben in der ZTT Wettlauf um die Welt geguckt. Und zwar nur, weil wir Angst hatten vor der anderen Sache, die du vorgeschlagen hattest. Da hatte ich richtig schlimme Angst. Stefan hat zwei Sachen vorgeschlagen.
Ich hab ein bisschen davon geguckt. Ich kann über die andere Sache auch gleich noch ein paar Dinge erzählen.
Ja, mach das vielleicht mal. Und zwar wir wollten, dass es nicht so viel ist, dass man es ein bisschen schneller weglotzen kann. Und dann hat er gesagt, entweder Wettlauf um die Welt in der ZTT oder irgendwas mit Escape Room und Comedy. Also du hattest es mir erst verkauft, als Prominente müssen aus einem Escape Room rauskommen. Dann dachte ich so, ja geil, stellte sich raus, es sind prominente Komiker.
Darf ich das kurz vorlesen? Ich hatte, also das heißt The Way Out. Und ich habe geschrieben, mehrere Promis müssen um die Wette aus Escape Rooms ausbrechen. Ja. Antwort Sarah, okay, geil, ich nehme Escape Rooms. Wenige Minuten später, oh Gott, warte mal, das ist ja Comedy Escape Room. Nee, da kicken wir lieber das andere. Mir eher böse und so. Ach du meine Güte, ich dachte richtige Promis wie Jenny Elvers und Yassin. Es tut mir leid, das ist mein Fehler für den falschen Gebrauch des Wortes Promis.
Ja, also weil man muss der Fairness halber, sind die vermutlich berühmter als Yasin, aber jetzt, und ich bin ein Mensch, der sehr im Jetzt lebt, bei den jungen Leuten, weißt du, was ich meine? Da haben wir andere Promi-Vorbilder. Und die Vorstellung, dass Mike und wie sie alle heißen aus Escape Rooms raus müssen, fand ich irgendwie ganz lustig. Aber Mirja Bös und dem kleinen Bernhard Hoecker, oder lebt er noch? Sind die noch mit dabei? Wow, das war richtig Hölle. Da habe ich richtig kurz Angst bekommen. Es war sogar nur so nur halb gescherzt.
Ich kann dich dafür überhaupt nicht beurteilen.
Okay, danke. Und wir gucken, weil ich hatte dann auch noch sowas gesagt, wie das andere gucken wir nächste Woche. Aber auch das möchte ich zurückziehen. Wir gucken auf gar keinen Fall Way Out.
Einverstanden.
Oder wie das heißt. Ja. Okay. Wettlauf um die Welt haben wir geguckt. In der ZDT, das hat diverse Folgen, nämlich
6 oder wenn man es im Fernsehen guckt, 3 Doppelfolgen.
Ist eine Dreiviertelstunde etwa lang und ist im Grunde die öffentlich-rechtliche Variante in Kombination mit Terra X übrigens von The Race. Hatten wir nämlich, glaube ich, auch besprochen, richtig? Das war aus einem Haufen YouTuber, die alle mit GoPros bewaffnet exakt das Gleiche machen mussten. Nämlich, vielleicht sollte ich erst sagen, was es ist, was sie machen müssen. ist es im Grunde ein Rennen um die Welt, beziehungsweise man fängt an in Peru. 5 Teams müssen 6 Wochen lang sich von Peru nach ganz unten ans Ende der Welt, das Ende von Argentinien, richtig?
Ja.
Ja, kommen. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, sie haben Geld, aber das sind nur 40 Euro pro Person oder pro Team pro Tag. Es gibt keine Handys, man darf nicht fliegen und man muss im Grunde von A nach B reisen auf eigene Verantwortung. Die 5 Pärchen, gibt was zu gewinnen sicherlich, sehr viel Geld.
Nee, mittel viel Geld, 25.000 Euro.
Mittel viel Geld gibt es zu gewinnen. Man muss auf der Reise 5 Stationen, sind das vielleicht in jedem Land eine Station? Habe ich mir erst danach
gedacht. In jedem Land gibt es eine Station, wo sie Checkpoint gibt es immer und sie müssen irgendwie eine Aufgabe erledigen und sie haben so ein Highlight.
Ja, aber das ist das Tollste an der ganzen Sendung, dass das Ding verpflichtendes Highlight heißt. So empfinde ich alles in meinem Leben. Das hier ist für mich ein verpflichtendes Highlight. Es macht ganz klar, dass es schön ist, aber es ist auch keine Option, es nicht zu machen.
Oh.
Und so nennen die das, ein verpflichtendes Highlight. Und das bedeutet, die müssen sich einfach irgendwas angucken. Ich nehme an, das ist, weil Terra X mit dabei ist. Es geht auch darum, ein bisschen Land und Leute kennenzulernen. Mhm. Also pro Land muss jedes Team ein verpflichtendes Highlight machen und irgendwo arbeiten. Das ist dann sowas wie auf einer Alpaka-Farm, Fische zerschneiden, Salz abbauen, pipapo. Da geht es im Grunde genau darum, zu zeigen, so das hier ist das Land, das sind die Leute, hier macht man Salz. 5 Teams, es sind ein Pärchen, Daria und Mario sind Ende 40, dann die Zwillinge Timo und Marco sind Ende 30, Jen und Jamie sind Mutter und Sohn. Ein Pärchen, Lücker und Carlo und dann noch Lile und die Lara, die beste Freundinnen sind. Die haben alle recht unterschiedliche Erwartungen daran. Die wollen ihre Freundschaft stärken und ihre Beziehungen, pipapo. Ich denke, das ist es. Sie werden jeweils von mindestens, würde ich behaupten wollen, 2 Kamerateams begleitet, was kontraproduktiv ist, aber darüber können wir gleich sprechen. Ich denke, das ist es, ne? 6 Wochen Zeit. Ich glaube, es sind 12.000 Kilometer oder was und dann muss jeder auf eigene Faust irgendwo hinkommen. Jetzt bist du dran mit sagen, das Kopfschütteln
Anlauf für die Menge an Ablehnung, Format jetzt entgegenschleudern möchte.
Hau raus.
Nichts daran stimmt oder funktioniert. Es ist sterbenslangweilig. Die Leute sind furchtbar schlecht gecastet. Ich finde sie alle unsympathisch. Mag jetzt an mir liegen, aber ich gebe die Schuld jetzt einfach mal dem Format. Auch nicht den Leuten. Die Leute können sein, wie sie wollen, solange sie nicht um die Welt reisen im ZDF.
Ja, und sich filmen lassen.
Und es entsteht überhaupt keine Spannung, weil in Wahrheit sollten sie dieses Format wir schauen 5 Paaren beim Busfahren zu nennen. Teilweise im gleichen Bus. Weil es halt auch gar nicht überraschend ist. Sie müssen von Stadt A nach Stadt B kommen. Und haben wenig Geld, können kein Taxi nehmen, können nicht fliegen. Zum Laufen sind es ein paar tausend Kilometer zu viel. Also steigen sie alle in den Bus. Es besteht wirklich, ich habe mehrere Folgen geguckt, die bestehen ungefähr zur Hälfte daraus, dass Menschen zur Bushaltestelle gehen, ein Ticket kaufen, den Bus verpassen, im Bus sitzen, sich im Bus darüber beklagen, wie unbequem der Bus ist, in die Kamera sprechen, dass sie es wirklich nicht länger aushalten, weil sie jetzt schon den zweiten Tag im Bus gesessen haben. Einen Bus verpassen, sich beschweren, dass der Bus liegen bleibt, sich beschweren, dass keiner der Busse pünktlich ist. Es ist ein Busformat.
Ja,
Busformat.
Bei der ersten, schon beim Anfang, gibt es augenscheinlich nur 2 Routen, die man nehmen kann zu dem Ziel, wo die müssen, was zur Folge hat, dass in dem einen Bus 3 Pärchen sitzen und dann an dem anderen 2, teilweise zeitverzögert, aber es ist ist echt so, als wenn du die einfach in Berlin an den Hauptbahnhof stellst und sagst, und jetzt nach Hamburg und alle gehen in den gleichen ICE.
Und da hat sich niemand vorher drüber Gedanken gemacht, ob das Dacht vielleicht gar nicht so interessant ist, Leuten beim Busfahren zu gucken, und die jammern alle über das Busfahren. Und ich habe ungefähr 100 Beschwerden über das Format. Die lasse ich gleich zu Wort kommen, nur noch Beschwerde 2 deponiere ich schon mal. Es wird ununterbrochen geheult. Es passiert zwar nichts. Es wird
viel geweint in der ersten Folge, ja.
Dafür, dass nichts passiert, aber das ist so schön, dass wir diesen Bus kriegen konnten. Die haben uns einfach Tickets verkauft. Ich bin das nicht gewohnt von zu Hause. Es aus jedem schwachsinnigen Anlass wird geheult. Warum? Ja.
Weil es eine Erfahrung ist, wie den Atlantik überqueren, Stefan. Es ist einfach ein Lebenstraum.
Ja, also ein paar von diesen Dingen, die die machen, wären eigentlich auch so in der Kategorie, die heulen, aber wirklich eher so bei der Kategorie, ich hab's geschafft, die runterzuhandeln, dass wir hier für 30 statt für 40 Euro übernachten dürfen. Die Leute hier, es ist so zauberhaft.
Ja, ich finde, die stellen sich auch größtenteils recht doof an mit der Kohle. Vielleicht bin ich da jetzt nur der Ossi, der denkt, wir müssen die Kohle zusammenhalten, notfalls wird auf der Straße geschlafen. Aber es gibt so Momente, wo die dann irgendwo ankommen und sich ein Hotel suchen müssen und sind dann irgendwie bei sowas wie $150. Und ich denke so, aber das hier ist Peru. Not to be too judgmental, aber ihr habt gar nicht das Geld. Doch, doch, das gönnen wir uns jetzt. Dann kaufen die sich noch Ponchos in der zweiten Folge für 70 Euro. Weil die kann man auch zu Hause, wenn es zu Hause warm ist, kann man sich zu Hause die anziehen.
Ich weiß jetzt, entschuldige, mir ist die eine Stelle wieder eingefallen, wo die Mutter heult, als die ein Wörterbuch Englisch, Spanisch kaufen.
Endlich können wir sprechen. Ja. Es war noch nicht mal Spanisch-Deutsch, sondern mit so einer Doppelübersetzung. Ja, stimmt. Naja, vielleicht war die Reise lang. Ich finde es auch so ein bisschen, also es tut mir nicht weh, möchte ich ehrlich sagen. Aber die Sache an The Race, und es ist wirklich genau das Gleiche, war schon cooler, weil die sich auch die ganze Zeit erklären mussten. Ne? So haben, also diese Kamerateams empfinde ich als ein wirkliches Problem. Es sind auf jeden Fall pro Team 2 Kamerateams, das siehst du einfach an der Art des Schnittes. Und dann siehst du aber auch natürlich all diese freundlichen Menschen in Peru, die denen dauernd irgendwas schenken oder helfen und dabei freundlich in die Kamera gucken. Und ich denke so, das ist nicht fair, wenn eine Kamera dabei ist, kriegt man immer alles. Ich weiß, es ist öffentlich-rechtlich, die können nicht damit leben und die anderen können keine GoPros bedienen, I get it. Aber damit ist es vom Wettkampfgedanken für mich komplett egal. Und was dann da sonst passiert, ist mir klar, im Interesse von Terra X auch, lernt man tatsächlich Land und Leute kennen, aber dann guckt man sich vielleicht lieber eine Terra X-Folge über Peru an.
Man lernt es auch nur so alibimäßig kennen. Also sie müssen dann dahin und kriegen dann so eine Führung durch irgendwelche, ich hab's vergessen, wo so Puppen gebaut werden oder wo sie Fische schneiden müssen. Und dann sieht man denen ungefähr 20 Sekunden zu, wie sie so Fische schneiden. Und der eine Mann sagt noch, ich mag eigentlich gar keinen Fisch, aber das schmeckt gar nicht nach Fisch. Das ist super. Und also.
Ja, es wird über Schatten gesprungen. Ich finde es auch ein bisschen weird. Ich meine, sie haben es sehr divers gecastet. Ich mag das prinzipiell schon. Nicht? Ich bin totaler Fan von den schwulen Zwillingen. Ja, aber das ist ganz toll, weil die sehen ganz normal aus, wenn die auf Reisen sind. Ne? Dann haben die so eine Mütze und ab und zu auch eine Brille und so T-Shirts und sehen einfach aus wie so zwei Dudes, die reisen. Und dann gibt's aber noch diese Interviews von danach oder ja, wahrscheinlich danach, wo alle wieder zu Hause und gut angezogen waren. Und die beiden sehen einfach aus wie zwei hart gaye Topmodels, so richtig mit so durchsichtigen Pullovern. Und die beiden, das ist so eine enorme Diskrepanz zwischen den, wie die sind, wenn die einfach draußen auf dem freien Feld sind und wenn die bei sich in ihren Flamingo-Pool schwimmen, dass es so ein bisschen wirkt, wie als wenn die Dudes in Peru dachten, wenn das hier verfilmt wird, dann sollen die zwei schönen Schwulen uns spielen. So krass ist diese Diskrepanz. Ich mag die aber trotzdem gern. Ich finde die irgendwie süß. Nein, die konnten das Salz nicht tragen.
Die und haben so einen schwäbischen Dialekt auch. Wissen die eigentlich, wird das gesagt, dass die schwul sind? Woher weißt du, dass die schwul sind?
Mein Gaydar hat ein bisschen rum. Also ich wollte nochmal, ich weiß nicht, wie viel du geguckt hast, aber in der zweiten Folge sieht man sie zu Hause in ihrem Pool. Die gesamte Haus zu Hause sieht aus wie bei Glöckler und jeder von denen hat so einen rosa Flamingo, in dem sie schwimmen, war jetzt nur eine
Ich bin auch davon Idee. Ausgegangen, aber ja, und es ist auch so
sie leben weird. Auch zusammen. Wie
sie leben zusammen, sie arbeiten im Betrieb der Eltern, sie machen alles zusammen, sie haben die gleichen Freunde und die gleichen
Ja, aber Kopf. Das ist bei Zwillingen so. Ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, aber die sagen richtig Sachen wie, die fühlen sich leer, wenn der andere nicht da ist. Es fehlt richtig was und die wohnen zusammen und der eine putzt und der andere macht das. Ich weiß nicht, wie die das mit Beziehungen halten, aber ja. Ich mag das trotzdem gerne. Ich mag, dass das Zwillinge und Freunde und Mutter und Tochter und so, die haben schon alle unterschiedliche. Okay.
Ja.
Die einen, Die einen kommen sich richtig näher, das Pärchen. Die sagen, die würden so viel kuscheln, am Ende des Trips würde die nochmal schwanger werden. Solche Sachen sagen die.
Mhm.
Also ich finde es auch nicht super gut. Ich fand die Idee von The Race so cool, dass das mir zu die erwachsene Variante davon ist irgendwie.
Aber es gibt ja The Race schon. Also wie kommt man, das ist so viel hunderttausendmal interessanter. Schon dieses, ich finde, es ist alles so behauptet. Die sitzen dann da und sagen so, jetzt müssen wir uns eine Strategie ausdenken, wie wir an den nächsten Ort kommen. Und sie tun alle so, als wäre das ein Strategiespiel. Wie machen wir das? Wir
reden jetzt den einen oder den anderen Bus.
Ja! es ist literally die einzige Stelle, wo ich einmal eine Strategie mitgerichtet habe, wo wirklich das eine Paar gesagt hat, wir nehmen nicht den Überlandbus um 9, sondern wir nehmen den Expressbus um 12. Die sollen beide zur gleichen Zeit ankommen. Das ist mehr an Strategie gibt's in den, weiß nicht, 3,5. Ich habe relativ viel geguckt, weil ich war ja da. Ich war in Salto, wo die dann irgendwie einen Zwischenstopp machen. Ich war in diesen Iguazu-Wasserfällen und sowas. Und ich dachte, ich gucke mir das jetzt mal an. Nichts, auch das ist irgendwie kein Grund, sich das anzugucken. Und es ist kein Strategiespiel. Und am Ende müssen sie halt rennen, sie halt alle, wer ist zuerst im Hotel und trägt sich da irgendwie ins Gästebuch ein, was da rumliegt. Und das ist so, du hast dann so, die Szenen haben die auch, glaube ich, nur gemacht, damit sie die in den Vorspann schneiden können. Weil du hast dann so 5 Sekunden, wo sie vom Hoteleingang
zur Rezeption,
danke, wo das Buch rumliegt, rennen und manchmal auch hinfallen. Und das ist so die ganze Dramatik dieses Spiels.
Zumal, das habe ich mich eben auch nochmal gefragt, wie absurd das ist. Weil wenn du vor dem Hotel bist, gibt's keinen Grund mehr zu rennen. Entweder ist jemand vor dir und unterschreibt gerade, aber das ist ja niemand neben oder hinter dir. Du könntest wirklich langsam in dieses Hotel gehen.
Die
aber
brauchten diese Stellen für den Vorspann und für den Trailer
jetzt,
und sowas.
Komm jetzt, ich kann nicht mehr, mein Sohn, lass mich zurück. Nein, Mama, nur noch ein paar Schritte, dann können wir unser Polaroid da einkleben. Ja,
ich finde das wirklich, und es ärgert mich, dass das ZDF das macht. Das ist jetzt so der Einstieg vom ZDF in die Welt dieser Reality-Formate. Nee. Okay. Und dieses Drübergestreusel von so ein bisschen öffentlich-rechtlichen Kram mit so, ja, jetzt besuchen wir hier noch irgendwelche Kulturstätten und dann kriegen wir so, nee. Wie du schon sagst, dann sollen Leute sich irgendwie Terra X eine Doku angucken, eine Dreiviertelstunde. Oder sonst kann ich auch gerne auf den Quatsch verzichten, dann sollen die Leute da um die Wette rennen, das ist dann auch gut.
Und wow, du bist wirklich emotional.
Ärgert das wirklich. Und ich glaube auch, man kann in diesem The Race eine Menge auch aussetzen. Ich weiß auch nicht, ob das ZDF machen sollte. Aber wie gesagt, das gibt's schon. Und nachher hat es alles diese Momente. Und da, finde ich, funktioniert es auch, wenn ich die Kandidaten unsympathisch finde. Weil man ja trotzdem irgendwie, entweder man fiebert mit denen mit oder man hofft, dass das jetzt nicht klappt. Dem Format schadet das nicht, wenn ich 3 von den 5 Teilnehmern doof finde.
Ja.
Aber bei diesem, weil ohnehin schon nichts passiert, denke ich so,
ja, es ist wirklich ein bisschen
diese Mutter und Sohn nochmal, also die beiden.
Ja, aber der, naja, ja.
Wie nachgiebig du geworden bist, was so Menschen angeht.
Ja, ich habe das Gefühl, dass das für die ZDTK will ja bestimmte Menschen damit ansprechen. Und ich habe fast das Gefühl, nicht mich. weil für die ein bisschen älteren Menschen ist The Race vielleicht zu aufregend und zu zappelig und zu wackelig.
Dann macht
und
man das vielleicht einfach nicht.
Ja,
das
aber die älteren Menschen wollen auch ein Race gucken, nur ein langsames.
Das vielleicht. Nee. Und ach so, überhaupt der Name, Wettlauf um die Welt. Nein, sie müssen von Mittel-Südamerika nach Südamerika.
Ah, genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben, nur falsch, ich habe Nord-Südamerika gesagt. Ist das nicht sogar richtiger?
Das ist lustiger. Ja, das ist
ein Rennen, kann man auf jeden Fall ist es ein Rennen von Nord-Südamerika bis nach Südamerika.
Ja,
stimmt, ist noch nicht mal die ganze Welt.
Ich glaube, du bist schon wieder an die Ukulele gestoßen. Ich bin so gespannt,
ich stoße manchmal an mein Mikro und das ist an so einem Drrr, wobei es hat gar kein Drrr.
Okay.
Ich bewege mich einfach nicht mehr. Wir sind ja auch schon fast durch.
Nein.
Aber ich könnte jederzeit gegen eine Ukulele stoßen.
Quote war übrigens furchtbar, als sie das im Fernsehen ausgestrahlt haben. Das finde ich sehr, sehr, sehr verdient, weil es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, das zu machen. Also
ja. Okay, ja, ja.
Dann lieber mit Knossi um die Welt.
Ja, was?
Ja,
Knossi um die Welt. Aber erstmal muss Knossi sich begraben lassen. Du hast mich jetzt so heiß gemacht auf diese Sache, dass ich Angst habe, dass wir es vielleicht doch gucken werden müssen, wenn Knossi sich begraben lässt. Ich weiß, du hast von einem richtigen Arzt einen Attest, aber da würde ich bei deinem Arzt nochmal nachfragen, ob man das unter bestimmten Umständen, wie du darfst ohne Ton gucken oder du darfst viel vorspulen. Jetzt will ich wissen, wie Knossi sich begraben lässt.
Ich könnte jetzt kurz nochmal erzählen, ich hatte das doch vorhin rausgesucht, diese andere Sendung, die wir jetzt nicht gucken werden, diese Escape Room, The Way Out. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ich habe nur so 10 Minuten davon ausgehalten. Naja, ich finde eigentlich die Idee Escape Room schön. Und dass ja, da aber so Leute. Nicht
die, ist doch vollkommen klar, dass das Schöne ist an der Idee. Das Problem sind die Leute.
Das Problem sind die Leute und es hat diese Logik, du hast LOL nie gesehen, oder? Haben wir darüber mal geredet? Es hat diese gleiche Logik, dass du so zwei so YouTuber da sitzen hast, die irgendwie die Spielleiter sind und die verfolgen auf Monitoren im Grunde, was so diese Teams im Escape Room machen und kommentieren das dann so lustig in die Kamera, so hoho, also
die oh kommen nein.
da, ja, ja, und können dann auch nein. gelegentlich so die Knöpfe drücken, um dann irgendwie dann den Wind zu machen oder irgendwie die Tore zu öffnen und sowas. Und es ist ganz angestrengt, seelenlos möchte ich es nennen. Also
das glaube ich gerne.
Es hat überhaupt keine nette, lustige Atmosphäre, was auch immer, chaotisch oder ehrgeizig. Die sitzen auch am Anfang schon so die Teams und denkst so, die sind alle, sind auch verpflichtende Highlights. Ich glaube auch, das ist ein verpflichtendes Highlight für die Teilnehmer, dass die alle die Agenten gesagt haben, du hier, wir haben auf dein Konto geguckt und jetzt werden wir so ein verpflichtendes Highlight, wäre nochmal eine ganz schöne Sache. Und so sitzen die da und machen dann irgendwelche Nein.
Ja, das Problem ist auch, ich glaube, Comedy funktioniert so nicht mehr. Nicht, wenn das so Reality angehaucht sein soll, weil Comedy-Leute sind so gut wie nie real, finde ich. Ich habe so oft schon welche früher interviewen müssen, die sind so gefangen in dieser Rolle von ich bin der Lustige und dann tragen die manchmal so kleine Teile des Programms vor. Weißt du, da ist so ein Yassin mit einer Yassin Elvers ein bisschen besser, weil die auch nicht professionell genug sind, um sich nicht zu streiten, während all die Leute da einfach nur auf der Jagd nach dem nächsten Witz sind, aber sich gar nicht streiten. Ich wette, aber das macht es auch seelenlos.
So YouTuber, also die haben das, ist halt alles so kalkuliert. Die eine Hälfte der Teams sind halt so Comedians und die andere Hälfte sind halt so YouTuber, so junge Leute, um die alle irgendwie einzuladen. Das ist halt, du bist jetzt genau dazwischen in dem Alter gefangen. Und im Interesse.
Ja.
Nein, frei. Alle anderen
ich
sind gefangen.
Ich fühle mich gefangen zwischen dem. Na gut, dass wir es nicht geguckt haben. Warum hast du es überhaupt geguckt?
Ich hatte das vorher schon mal ein bisschen geguckt, weil ich auch so war am Abchecken. So manchmal checke ich ja auch vorher ein bisschen ab, ist das was wir sehen könnten oder
sollten.
Du bist
unser Christian. So.
Ich bin unser
zweiter Christian.
Ich bin unser Mitarbeiter, wenn ich gerade keinen Mitarbeiter habe.
Ja, cool.
Ich bin dein Christian.
Du bist mein Christian.
Und Christian ist mein Christian.
Oh. Ja, oh, wir haben so viele Christianse.
Ja.
Ja. Okay, so, ja, was empfehlen wir jetzt? Also nicht. Wettlauf um die Welt in der ZDT auf gar keinen Fall gucken.
Nein, außer ihr habt Bock und ZDF alles. Beschimpfen, wo immer es möglich ist.
Wir verfatzen uns jetzt einfach in den Darkroom, denn da reden wir über deine Arztdiagnose. Und ich habe ein paar Frosch-News. Denn es geht jetzt richtig steil bei mir. Und vielleicht habe ich auch ein paar Merch-News. Und ich bespreche noch die Hausaufgabe.
Ich spiele zum Abschied einmal C-Dur.
Klar.
Was war das für ein glockengeiles Lachen?
Super niedlich. Ich erinnere mich, wie du letztes Mal so geflasht warst, wie einfach C-Dur zu spielen ist auf der Ukulele. Kannst du auch noch A-Moll?
A-Moll habe ich vergessen. Wo war A-Moll?
Oben der zweite.
Oben der zweite?
Ja.
Ah, das ist aber irgendein Sept-Akkord. Irgendwie A-Moll 7 oder sowas ist das dann. Nee, ja, doch.
A-Moll 7 ist, wenn du gar keinen drücken würdest. Wenn du nichts machen würdest, wäre es ein A-Moll 7.
Ja, dann ist es noch anders.
Sorry, an der Ukulele kenne ich mich einfach ein bisschen besser aus. Also wir gehen jetzt rüber in den Darkroom. Bitte kommt auch, wenn ihr nicht wisst, wie, geht ihr einfach auf kleinesfernsehballett.de, schließt ein Abo ab, könnt Videofolgen gucken, könnt extra Content bekommen und könnt Content mitbestimmen. Außerdem rettet ihr den Podcast, denn wir senden nur deswegen, weil es Ultras gibt, die uns dafür bezahlen.
Und weil wir uns lieb haben.
Tschüssi!
Tschüss!